Herzlich willkommen bei Penta Radio, der monatlichen Radiosendung des Chaos Computer Club Dresden. Heute mit dem Thema Linux-Kernel-Entwicklung und wie die abläuft. Aber vorher beginnen wir wie immer mit den News des letzten Monats. Was ist passiert?
Was ist passiert? Die Telekom hat ihre neue Produktpalette vorgestellt im Bereich LTE. Und dabei ist unter anderem was so eine Technologie rausgefallen, die sich Binge-On nennt. Und zwar geht es darum, dass man halt, so sagt halt die Telekom, ja, wir ist halt Video gucken so auf mobilen Verträgen, ist halt ein bisschen blöd, weil das halt immer vom Datenvertrag abgeht, vom Datenvolumen. Und was wir euch anbieten, ist, dass wir halt bei bestimmten Providern, die sich bei uns halt mit angemeldet haben, die Videos zur DVD-Qualität, also mit 480p, gucken könnt. Und das geht halt nicht von eurem Volumen ab.
480p?
Ja, oder 1,5 Mbit pro Sekunde.
Aber heutzutage guckt man doch mindestens 720p.
Ja, die Argumentation ist, dass es halt auf dem mobilen Endgeräten ist und das, ja okay, aber da können wir auch wieder sagen, da sind ja die Auflösungen auch höher.
Und das kommt jetzt auch in Deutschland, weil das ist mir bekannt von T-Mobile USA.
Genau, erstmal ist es USA gelauncht, aber es kommt halt aus diesem großen Verein. Und da war natürlich die Empörung erstmal groß, nicht etwa, weil das toll ist für die Verbraucher, die dann quasi Kosten sparen, sondern weil das jeder übergeholfen bekommen hat, auch wenn er einen unbegrenzten Tarif hat. Das ist erstmal standardmäßig aktiv.
Genau, und eigentlich tut es den Verkehr ausbremsen, habe ich in so einem ausführlichen Bericht darüber gelesen.
Diese bösen Menschen von der Electronic Frontier Foundation, die haben das quasi mal getestet, was das wirklich tut, also ob das das Video verändert.
Also nee, man muss ja einfach nur mal kurz rechnen, 1,5 Mbit, das ist halt weniger als UMTS eigentlich schafft.
Genau.
Und da geht es um LTE, also eine Generation über UMTS.
Die haben sich halt gewundert, warum das so langsam wird und wie denn bitte in eine verschlüsselte Verbindung eingegriffen wird, dass das Video
anders encodet wird. Das ist nicht ganz richtig. Also bei verschlüsselten Verbindungen ändert sich nichts. Aber was halt aufgefallen ist, die haben halt verschiedene Videos runtergeladen, halt von ihren eigenen Servern, die jetzt nie in diesen Binge-On-Kolumn und Dorat da mit drin sind. Und dabei ist aufgefallen, dass die halt, auch wenn die jetzt Videos mit einer höheren Qualität, also wo jetzt diese 1,5 MB pro Sekunde nie reichen, dass es halt auch langsamer abgespielt wird und das Video dann anfängt zu stocken. Und die haben dann auch noch so ein paar andere Tests gemacht. Die haben zum Beispiel das Video irgendwie jetzt irgendwie ganz normal runtergeladen oder jetzt irgendwie so eine Datei, also die so offen abgerufen, dass jetzt eigentlich gar nicht so aussieht, als ob es jetzt ein Video wäre. Also tut die Telekom wirklich so in die Pakete reingucken, ist da jetzt ein Video da? Und wenn da ein Video zu sehen ist, also dann wird das halt die Bandbreite runtergedreht für alle, die wenn man über das Netz geht. Es besteht die Möglichkeit, dass man das ausschaltet. Also man kann sich dann seinen Account einloggen bei T-Mobile und das dann das Häkchen wieder rausnehmen. Dann ist das halt aus. Aber dann kann man halt dann auch nicht mehr diesen Dienst für die Videodienste benutzen.
Ja gut, ich meine, das ist erstmal nebensächlich, weil das kannst du immer wieder aktivieren und deaktivieren, wie du lustig bist. Du gehst einfach in deinen entsprechenden Account online rein und setzt den Haken oder nimmst ihn da raus. Das ist nicht wirklich das Problem. Es ist vielleicht noch nicht ganz so nutzerfreundlich, wie das in einer App wieder ein- und ausschalten. Man muss sich halt erst wieder einloggen. Aber der eigentliche Skandal ist, dass es erstmal standardmäßig für alle aktiv machen. Und naja, die meisten Leute, merken die das? Ich weiß nicht. Die wundern sich nur, warum es langsamer wird.
Ja, oder warum das Video stockt. Ja. Also da müssen dann wirklich, normalerweise denkt man ja, dass man sie dann irgendwie das Video nehmen und das dann irgendwie so runterskalieren, dass das dann wirklich in diese Bandbreite reinpasst. Aber das passiert nie. Obwohl das ich wahrscheinlich auch nie gerne haben wollte, dass ich da jetzt plötzlich irgendwie ein hochqualitatives Video lade und dann plötzlich irgendwie das runtergebrochen wird mit Telekom-Technologie. Ja.
Genau.
Ich kann nur Kopfschütteln. Muss man sich echt mal ausdenken. Also irgendwie diese Funktechnologie, das ist das, was die Telekom macht, ja? Also T-Mobile und Netze und so, das ist halt total verbreitet. Aber jetzt werden extra irgendwelche Re-Enkodiermaschinen angeschafft.
Na, Re-Enkodieren ist es ja in dem Fall nicht. Also, die tun einfach bloß.
Das haben sie nur behauptet, was
sie machen. Das war quasi. Da gab es so ein Interview mit dem CEO in den USA, wo er da so erzählt hat, naja, da haben wir, das ist so ein bisschen geheim, was wir da machen. Das ist so proprietäre Technologie, die wir da an den Start bringen, dass ihr da die Videos in guter Qualität auf euer Telefon bekommt, ohne dass wir jetzt die Netdaten, die praktisch eh keiner braucht, dann irgendwie wegschmeißen. Aber letztendlich ist es halt nur einfach nur eine Drossel.
Und er hat zu erkennen gegeben, dass er nicht weiß, wer die EFF ist. Naja.
Apropos, man muss ja nicht fragen im Januar, was ist im letzten Monat passiert. Es war Kongress. Und zum Kongress war auch ein großes Thema Tor.
Genau, da gab es zwei wunderbare Talks über die aktuellen Onion Services und wie das Ganze weiterentwickelt werden soll, was es so für Probleme gibt und ja, drumherum. Und vor allen Dingen wurde dazu aufgerufen, es doch bitte den kommerziellen Services gleich zu tun und mehr Onion Services aufzusetzen, weil das eine Möglichkeit ist, freies Internet zu tun.
Zu erhalten. Genau. Ja, eigentlich dann ziemlich kurios, wer da als erstes mitmacht.
Genau, und kurioserweise der erste Unterstützer, der sich da gefunden hat über einen langjährigen Tor-Project-Mitarbeiter, ist Facebook. Die dann jetzt eine Vanity-Adresse par excellence generiert haben, nämlich Facebook WWWI, also quasi komplett ausgenutzt, die Zeichenlänge der Onion-Adresse. Und die sind der Meinung, das hilft ihnen, in Länder reinzukommen und da Nutzer zu erreichen, wo die Regime das eigentlich nicht so gerne sehen. Also quasi DNS umgehen.
Das ist also gar nicht so weit hergeholt. Also zum Beispiel die Revolution, die wir gerade in Syrien haben, die wurde halt auch über Facebook organisiert, weil das halt dann die Möglichkeit war, dann freie Meinungen zu verbreiten. Und dort ist halt auch so, dass dann halt das Regime solche Seiten wie Facebook und Twitter halt blockiert. Und die Leute dann halt trotzdem alle wieder dort drauf kommen oder gerade deswegen dort drauf gehen. Und dann vielleicht auch so einen Dienst benutzen.
Genau, deswegen war das Motto auch, was ist noch so alles möglich mit Onion Services? Nicht nur die Betonung auf Hidden, dass man sich versteckt, sondern man kann auch andere Schutzziele damit erreichen. Zum Beispiel Verfügbarkeit.
Weil es auf dem Kongress einen Vortrag gab, wie die chinesische, Regierung da sich da reinhängt, um Tor-Services komplett auszuschalten.
Ja, das ist immer ein Wettrüsten zwischen den beiden, zwischen genau. den Regierungen und dem Tor-Projekt.
Obwohl halt ja noch Hauptfinanzier das Außenministerium der USA ist. Ist das Außenministerium oder?
Das Verteidigungsministerium, oder?
Ich kann es gerade nicht sagen. Aber auf jeden Fall staatlich finanziert von der USA für andere Länder.
Das war so quasi die Schlussnote bei dem Vortrag. Da wurde auch die neue quasi Leitungspersönlichkeit bei dem Tor-Projekt vorgestellt, die sich quasi um die Finanzierung hauptsächlich und die sonstige Organisation kümmern möchte. Als quasi nicht technisches Personal und viel Erfahrung hat wohl in der Organisation von solchen Community-Projekten. Ja, und genau die Absicht ist es, wegzukommen von diesen regierungsfinanzierten Ideen, weil die nämlich leider nicht die Features unterstützen wollen, die die Community sich wünscht.
Unsere Webseite ist jetzt übrigens auch über einen Tor-Service zu erreichen und ja, die URL, die müssen wir dann wahrscheinlich verlinken, weil die jetzt vorzulesen, wäre jetzt wenig sinnvoll.
Genau, dazu gibt es eine nette News auf unserer Homepage im Clearnet und dann könnt ihr euch schon mal die Onion-Adresse in euren Tor-Browser reinschmeißen.
Ich habe das auch schon bei Shownotes eingetragen, also wird dann auch bei Shownotes zu sehen sein.
Ja, die erste Crowdfunding-Kampagne des Tor-Projekts ist jetzt geendet mit wie viel Einnahmen? 250.000? 205.000.
$205.000.
Und finanziert wurde es bisher vom US State Department, also dem Außenministerium.
Ein anderes Projekt, was gerade Förderung erfahren hat, ist das OpenSSL-Projekt, unsere allerliebste Krypto-Library. Und zwar von der niederländischen Regierung, da gab es eine halbe Million Dollar. Und zwar wollen sie damit sozusagen ihre eigenen Bürger und halt alle Menschen im Netz sicherer machen, also das Internet sicherer machen, dass das halt weniger, also dass es weniger gefährlich ist gegen Spionage und.
Aber ich dachte, Deutschland soll Verschlüsselungsstandort Nummer 1 werden. Jetzt müssen wir aber schnell hinterher.
Ja, da müssen wir dann Mettrüsten machen und oben ist es auch Geld geben.
Ja, in anderen Nachrichten spricht sich diese niederländische Regierung auch gegen Krypto-Hintertüren aus.
Im Gegensatz zu Großbritannien.
Und Frankreich. Oder sind die zurückgerudert?
Frankreich ist auch zurückgerudert. Oh. Das ist die nächste News. Also ich da jetzt die Regierung. Einsicht. Die Regierung hat sich jetzt gegen diesen Parlamentsentwurf entschieden oder dagegen ausgesprochen, da Krypto-Hintertüren zu fordern.
Okay.
So, viele Sachen gehen zu Ende. Auch Menschen, da sind mehrere denkwürdige Figuren verstorben. Also Debian ist ja die Kombination aus Deborah und Ian. Und dieser Ian, der ist leider auch verstorben. Der Ian Murdoch. Weiß da jemand mehr? Mag da jemand mehr zu erzählen? Das ist etwas
mysteriös.
Genau.
Da muss es wohl kurz vor seinem Tod eine Reihe von sehr konfusen Twitter-Nachrichten gegeben haben. Aber jetzt im Nachhinein weiß, glaube ich, noch wirklich keiner, was da genau passiert ist. Es gibt einen Polizeibericht, dass da irgendwie Sachen vorgefallen wären. Und es gibt dann diese Twitter-Nachrichten und dann gibt es da ganz viel, wahrscheinlich ganz viele Sagen und Vermutungen. Und
diese Nachrichten sind auch schon mittlerweile gelöscht.
Genau.
Ja, also das Internet, da kann man wahrscheinlich schlecht Sachen löschen, da also findet man noch die Kopie.
Ja. es war auf Twitter und Twitter ist halt Veröffentlichung. Und
ja.
Dort wird sowas halt auch gelöscht.
Ja, aber irgendwer hatte Screenshots davon.
Ja. Also irgendwie war da was, irgendwie, dass er da besoffen irgendwie von der Polizei in Gewahrsam genommen wurde und anscheinend hat er sich da irgendwie über die Untersuchung ausgelassen. Also kann man irgendwie jetzt schwierig beurteilen, was da jetzt wirklich passiert ist. Und irgendwie hat er sich halt darauf dann das Leben genommen.
Jemand anderes, der verstorben ist, ist Marvin Minsky, bekannt für Artificial Intelligence, also künstliche Intelligenz. Und was ja irgendwie so in den letzten, weiß nicht, ein, zwei Jahren nochmal richtig.
Also der hat halt in den 50ern am MIT gearbeitet und da quasi viele moderne Grundlagen für die Computerei mitentwickelt und vor allen Dingen auch das Software Engineering. Das dann quasi in den 60ern gab es da so eine kleine Krise und da haben die Leute mitgewirkt.
Ist er das Software Engineering erfunden?
Nee, aber halt mitgewirkt.
Okay.
Ja, das finde ich ja so toll, dass die Software-Engineering-Krise schon so lange erkannt ist, aber noch immer nicht gelöst.
Manche Probleme muss man zunächst erkennen.
Ja.
Genau. Da hat auch jemand anderes ein Problem bei sich und in seiner Beschäftigung erkannt, nämlich Mike Hearn, ein ehemaliger Google-Mitarbeiter und auch langjähriger, jetzt ehemaliger Mitarbeiter beim Projekt Bitcoin. Der hat mal beim Core-Client mitgearbeitet und fand dann doof, dass die Skalierbarkeit immer noch nicht gelöst ist und fand auch die Lösungsansätze der anderen nicht ausreichend gut und wollte deswegen größere Blöcke.
Ja, der Artikel klang so, als ob die Bitcoin, die Blockchain voll ist und ja. Es dauert einfach viel zu lange, bis Transaktionen da irgendwie aufgenommen werden, weil halt nicht mehr in den Block reinpassen.
Genau. Was bedeutet denn, dass sie es zu voll?
Also so einen Block gibt es immer, wenn jemand 50 Bitcoin gewinnt?
Genau. Also es waren mal 50 anfangs, jetzt sind es nur noch 25 und in diesem Sommer werden es nur noch 12,5 sein. Also das
Wie oft gewinnt man da so einen Block?
Alle 10 Minuten statistisch.
Okay. Und dann werden dann in diesem Block werden dann die ganzen Transaktionen während dieser Zeit zusammengefasst?
Genau. Also in dieser Lotterie, da ist quasi ein Public Ledger, also ein Buchhaltungssystem eingebaut, wo dann alle Transaktionen drin gespeichert werden. Jetzt veröffentlichst du deine Transaktion, also deinen Buchungssatz, einfach im Internet.
So und praktisch.
Genau, dieser lottospielende Mensch, der da das Puzzle löst und vielleicht auch die 25 Bitcoin gewinnt, der darf dann entscheiden, ob er deinen Buchungssatz auch einbauen will, weil du da Gebühren dran gehangen hast, oder ob er das nicht will, weil dein Buchungssatz viel zu groß und viel zu unverständlich ist.
Aber maximal sind es halt 1 Megabyte.
Genau, und insgesamt hat er nur 1 Megabyte Platz dafür. Das ist ja die Frage, was macht er? Baut er schnell diesen Block? Nutzt die Gelegenheit, jetzt diese 25 Bitcoin einzusacken und baut vielleicht sogar gar keine Transaktionen ein, ganz eigennützig? Oder nutzt er deine Gebühren mit? Ist das so eine Balance am Markt, ne? Welche Buchungssätze oder welche Buchungen, Transaktionen sind attraktiv und welche nicht? Und Mike ist halt der Meinung, Bitcoin muss mit Visa konkurrieren, was totaler Schwachsinn ist, meiner Meinung nach. Aber naja, Bitcoin hat als primäres Anwendungsziel ja Transaktionen nicht reversibel zu machen. Und das genau macht kein anderes System. Das hat er meiner Meinung nach nicht verstanden. Witzigerweise hat seine Meinung offensichtlich in den Medien ein sehr großes Gewicht und hat da ordentlich eingeschlagen. Ich weiß nicht, wie viele Nachfragen es
gibt. Einer der Kernleute, ja?
Ja, war einer der Kernleute. Er hat jetzt nie große Bestandteile da geschrieben, aber er war halt auch bei Google ein führender Mitarbeiter, von daher ist das schon mal was wert. Und außerdem war er auch eher so der Business-Typ, nicht der langhaarige Bombenleger, den keiner vorzeigen mag, sondern er war dann eher so eine Person, die auch mal auf der Bühne sich blicken lassen kann und besser rasiert als Gavin Andreessen zum Beispiel. Aber gut, Wahrnehmung. Witzigerweise hat es dazu geführt, dass jetzt die Kommunikation ein wenig aufgetaut ist und andere Leute eher mal kommunizieren, wie das eigentlich gemeint war mit den anderen Lösungsansätzen. Und das ist schon mal eine positive Entwicklung.
Also eins der Kritikpunkte, die ich so auch aufgefasst habe, ist, dass da wohl viel Zensur passiert ist in der Community, auf den Forenseiten und so.
Ja, in diesem Streit über die möglichen Lösungsansätze haben einige Leute ihre Machtposition ausgenutzt, zum Beispiel Deimos vom Forum Bitcoin Talk. Und andere Leute sind dann auf Reddit ausgewichen. Wie wir wissen, auf Reddit wird ja auch fleißig zensiert. Und dann ist die eine Meinung dort unbeliebt, die andere Meinung ist dort unbeliebt. Und dann spaltet sich eine Community in mehrere Teile. Alternative Clients werden erstellt und man versucht darüber abzustimmen. Ja. Bisher zeichnet sich nichts weiter ab, als dass es weiter bei Core bleibt. Wir werden sehen, ob sich das noch ändert.
Und du meinst auch Kommunikation zwischen den weiteren Vorschlägen, wenn man es weiterentwickeln könnte. Da gab es ja jetzt auch nochmal so eine große Ankündigung, Zcash.
Ja, genau. Das war ein Zero-Coin, ist schon länger eine Idee, die Blockchain wirklich anonym zu nutzen.
Das ist auch wie Bargeld anonym benutzbar wird.
Genau, dass man nicht noch extra Maßnahmen wie die Benutzung eines Tor-Clients oder ähnliche umständliche Dinge bedarf, um wirklich anonym zu werden, sondern dass das quasi in dieser Software schon eingebaut ist und man keine Probleme mehr hat, verfolgbar zu sein. Ist eine nette Idee. Das Problem ist jetzt aber, dass die halt planen, jeden Ausgabeaufschlag, also jeden neuen Block, der gemeint wird, schon mal von dem Gewinn, der dabei abgeht, 10% in die eigene Tasche zu wirtschaften. Und irgendwie, ich glaube, 2% an eine gemeinnützige Organisation, die das Ganze am Leben erhalten soll. Also ich sehe da noch nicht so richtig den Grund, warum auf der ganzen Welt die Leute in Scharen herbeiströmen und dieses Projekt unterstützen möchten. Zumal leider Privatsphäre ja immer noch nicht das primäre Ziel von jedem Netznutzer ist. Sehen wir ja auf Facebook.
Ich finde das ja eine Killer-Feature. Dass es dann anonyme Transaktionen gibt. Denn Tor allein zu benutzen, nützt halt nichts. Also es ist halt ein Peer-to-Peer-Netzwerk, in dem es um die Daten geht. Und da es halt ein Buchhaltungssystem ist, kannst du es halt immer zurückverfolgen.
Ist absolut richtig.
Egal, ob da jetzt ein Account in der Mitte mal Tor benutzt hat oder nicht.
Genau.
Weil der Übergang in das reale Geldnetz ist halt irgendwie immer mit deinem Namen verbunden.
Ja gut, das Problem bleibt da. Also dieses Problem kannst du damit auch nicht umgehen.
Naja, aber ich kann mir ja vorher was im Bitcoin- oder Zcash-Netz überweisen. Und wenn das anonym ist, wie bei Zcash, dann habe ich damit kein Problem mehr.
Ja, dann werden die Regulierer halt extra Fragen stellen. Also das Problem bleibt. Und da hat auch der Weltwährungsfonds so seine Position kürzlich klar gemacht. Im Sinne von, nutzt diese Blockchain-Technologie, Sie meinen Bitcoin?
Weil sie nicht anonym ist.
Nee, das war jetzt nicht so der Hintergedanke, sondern sie sehen halt in dieser Technologie eine Chance, gerade in infrastrukturschwachen Regionen, wo es keine Bankinfrastruktur gibt und so weiter, trotzdem Dienstleistungen und Wirtschaft irgendwie hinzukriegen. und das halt über das Netz, was die wesentliche Infrastruktur ist derzeit.
Weil man halt nicht so viele Server überall hinstellen kann.
Genau. Und das Ganze dann sowieso nicht tot zu kriegen ist.
Und warum man ja die Blockchain will und nicht nur Peer-to-Peer, ist begründet in Sokos Law. Sokos Law sagt, man kann bei Online-Identitäten drei Dinge wählen, nämlich Merkbarkeit, also dass es halt kurz ist, Einzigartigkeit und Zentralität. Und man meint, dass Bitcoin oder so Sachen wie Namecoin die ersten Lösungsansätze sind, alles drei zu erhalten. Halt nicht sofort, sondern es muss halt erst immer durch so einen Lotterieprozess oder so ein Proof of Work.
Wie hieß das Problem mit den Generälen?
Ja, ich wollte nur kurz die Überleitung oder ja so eine Überleitung machen, denn Soko ist auch das Z in Zcash.
Okay.
Das ist der Typ.
Darum geht's da. Ja, jedenfalls haben dann die Banken inzwischen ein Konsortium gebildet, wo sie erstmal Ethereum einsetzen möchten. Das ist quasi eine eigene Blockchain mit der Ethereum-Technologie, um da eigene Transaktionen und ja, quasi intelligente Aktionen mit in die Blockchain einzubauen, die dann quasi automatisch ablaufen, wie ein Dauerauftrag oder ein Leasing oder andere Dinge. Kann man dann seine Fantasie walten lassen. Jedenfalls läuft das dann auf Basis von Microsoft-Technologie mit Azure. Da wird's lustig. Und die Zentralbank von China will auch eine eigene Cryptocurrency. Also der Markt ist unersättlich. Insofern okay. Hat Mike Hearn wohl nicht recht, dass das Ganze vorbei ist. Schade.
Haben wir sonst noch News? Sonst hören wir noch eine Musik.
Ja,
und beginnen dann
vorbei.
Mit dem Thema. Mit dem Thema Linux-Kernel.
Das spielt schon.
Hey.
Das war Pirates aus der AWU Compilation, aufgenommen beim Festival im Jahr 2014. Den Link zum Lied findet ihr in den Shownotes. So.
Wir sind wieder zurück bei Penta Radio. Unser Thema heute: Linux-Kernel-Entwicklung.
Genau, und zwar wollen wir heute ein bisschen auf die Community, also die Menschen, die hinter dem Linux-Kernel stehen und ihn weiterentwickeln, reden. Dazu haben wir uns einen Kernel-Entwickler mit ins Boot geholt. Magst du vielleicht kurz erzählen, was du so am Linux-Kernel machst?
Okay, also ich heiße Heiko und arbeite auch hauptberuflich für eine spanische Unterhaltungselektronikfirma als Kernel-Entwickler. Und in meiner Freizeit betreue ich die Unterstützung für Rockchip-Prozessoren im Mainline-Kernel.
Also hast du da einiges zu tun und kannst uns dann heute erzählen, wie das so funktioniert. Also Linux und halt das Open-Source-Betriebssystem.
Nummer eins.
Und wahrscheinlich das größte und also das größte vom Source Code und als auch von den Entwicklern her das größte Open Source Projekt, was es überhaupt gibt in irgendeiner Form.
Ich dachte immer, KDE ist größer, die haben alles in einem Repository.
Das wäre ja FreeBSD noch größer, weil die haben ja alle noch mehr KDE in ihrem Repository. Also wie fing das so eigentlich an mit Linux? Na, da gab es diese berühmte E-Mail, oder nennt man das News? Also es wurde damals halt noch in Newsgroup veröffentlicht, und zwar hat da Linus Torvalds da so eine E-Mail geschickt, wo er auf die Minix-User-Group, wo er gesagt hat, ja, ich habe hier so ein Betriebssystem entwickelt für 386, also sein PC, den er da hatte.
Dazu muss man sagen, Minix war zwar zur Lehre gedacht, also es war sehr verbreitet, oder? Aber es hat Geld gekostet. Das war nicht mal frei im Sinne von Freibier.
Also er hat jedenfalls sein Betriebssystem da vorgestellt und hat die erste Software portiert, die da drauf laufen sollte. Also Bash und GCC, also eine Shell und ein C-Compiler. Und er hat gesagt, naja, es ist so ein Hobby und nichts Großes und Professionelles, so wie GNU, der damalige Ansatz. Also da war es damals schon ein Betriebssystem, oder war das bloß die...
Es war im Wesentlichen wirklich nur ein Terminal-Dienst, mehr oder weniger. Erstmal.
Also dieses alles, was man quasi außerhalb des Betriebssystems nutzen will.
Hat dann die Umgebung, die GNU liefert, benutzt, und deswegen heißt es ja heute auch oft GNU-Linux bei den Fans der freien Software.
Ja, also...
Die dann betonen, dass Linux nur der Kernel ist und nicht das ganze Betriebssystem. Was hat denn der Papa dazu gesagt, also der Tannenbaum?
Ja, also der Tannenbaum, der da das so einige große Veröffentlichungen im Bereich Mikrokernel gemacht hat. Also das ist so eine Architektur, wie man so ein Betriebssystem schreiben kann.
Und der hauptsächliche Urheber an Minix, wenn ich mich nicht täusche?
Genau. Und das Coole an der Architektur, also ich würde eigentlich lieber ein Mikrokernel-Betriebssystem benutzen. Das Coole an der Architektur ist, wenn ein Treiber abstürzt, dann reißt er nicht alles andere mit weg, sondern der kann irgendwie neu gestaltet werden.
Genau, und er hat, also war halt auch seine Meinung damals, also so zwei Jahre nachdem Linus sein Betriebssystem da vorgestellt hat, dass eigentlich Minix das viel bessere Betriebssystem ist, und also beziehungsweise die Mikrokernel-Architektur die viel bessere der beste Ansatz ist als so ein monolithischen Kernel, wie das Linux war oder ist. Und
wie ist denn da die Meinung des Kernel-Entwicklers dazu?
Also man sieht ja am GNU hört, dass so richtig voran sind sie noch nicht gekommen. Die entwickeln ja, glaube ich, da auch schon ungefähr genauso lange dran an diesem Hirt-Kernel. Aber so richtig vom Fleck kommen sie dann, glaube ich, nicht, dass es irgendwie großflächig eingesetzt wird, außer bei Debian als Randarchitektur.
Ich glaube, Hirt war schon immer so ein Idealistenprojekt, aber von Minix gibt es ja auch mittlerweile Version 3, und das ist relativ modern und wird auch genutzt.
Echt? Das ist cool. Es ist ja, nicht anders, anderes schlecht. Es hat ja alles seine Chance, sich zu behaupten.
Aber
eben die Geschwindigkeit, die der Linux-Kernel an der Entwicklung an den Tag legt, das holt, glaube ich, aktuell keiner ein.
Okay.
Mit den, also sind das 7,7 Änderungen pro Stunde, jeden Tag, jede Woche.
Ja, diese Begeisterung haben sie mit was anderem geweckt als mit technologischer Finesse. Woran könnte das liegen?
Es sind viele Leute, es sind auch viele, wirklich viele Firmen involviert. Es gibt immer so schöne Statistiken darüber, dass aktuell sind es, glaube ich, 25% Hobbyisten, die das so aus in ihrer Freizeit machen, und der Rest sind alles irgendwelche angestellten Entwickler. Wo dann auch, das ist auch wiederum irgendwie was sehr Interessantes, dass es im Linux-Kernel schaffen es, die Firmen zusammenzuarbeiten. Also da können die Prozessorhersteller noch so gegeneinander konkurrieren, aber halt im Kernel müssen sie sich zusammenreißen und miteinander reden.
Und das alles unter der Obhut des Benevolent Dictator Linus Torvald, der dann
die Feinheiten, wie da das Projekt organisiert ist, vielleicht später noch, gibt es hier ja ein bisschen zur Geschichte, oder?
Ja. Ja, du hast ja, glaube ich, ein bisschen später angefangen mit Linux. Wann hast du eigentlich eingesetzt?
Na, ich habe Debian-Anwender bin ich seit, glaube ich, den 2000ern, 2000 irgendwie. Okay. Und 2009 habe ich mich dann so in die Embedded-Entwicklung mit dem OpenRoof Rerun reingerutscht. Und 2010 dann in die Kernentwicklung mit dem Thalia OYO. Das war so ein relativ nicht so wirklich erfolgreicher E-Book-Reader. Wo ich mir dann dachte, so in meinem Wahn, da könnte man mal schnell einen aktuellen Kernel drauf portieren. Das kann ja nicht so schwer sein.
Und war es schwer?
Es ist noch nicht fertig. Aber ich hatte schon Scum-VM auf einem GPL-Display laufen.
Scum-VM, das ist der Emulator für Monkey Island und viele, viele andere Spiele von.
Und eben auch ein GPL-Display, was das Ganze irgendwie dann nerdig macht. Und dann eben bin ich dann über meine aktuelle Firma, die hatten halt da so ein Tablet mit einem Rockchip-Prozessor rumliegen, bin ich da dann sozusagen, hat mich mein Spieltrieb wieder gepackt, um dann da halt ein bisschen zu gucken, was ist da jetzt dran, eine neue Architektur in den Kernel zu bringen.
Ja.
Und wie hat sich das dann entwickelt, dass du quasi Dienstleister dafür wirst?
Ich bin kein Dienstleister. Also ich
arbeite, Dinge, du betreust so
Firmen? Ja, ich betreue es aber in meiner Freizeit. Das ist mein Spielspaßprojekt in meiner Freizeit.
Okay.
Einfach zum Lernen und zum Interagieren, weil man hat auch noch mit so vielen Leuten zu tun. Und gerade jetzt in meinem Bereich, in meinem Workshop-Bereich zu sehen, wie sich die Firma über die Zeit entwickelt hat, ist das schon sehr spannend. Weil am Anfang waren sie halt wirklich komplett geschlossen, die wollten überhaupt nichts rausgeben. Halt die typischer chinesischer Prozessorhersteller, wie auch Allwinner einer ist. Und jetzt aktuell sind sie wirklich da Feuer und Flamme und machen Mainline-Kernel-Entwicklung die ganze Zeit.
Das klingt sehr gut. Über welchen Zeitraum musste sich das entwickeln?
Ich habe Weihnachten 2012 angefangen zu basteln.
Und jetzt haben wir ja Weihnachten 2015 vorbei.
Genau.
Ja, vielleicht noch mal ein bisschen zurück in die Geschichte. Ja, am Anfang, ja, 1991, da war auch das Internet noch jung. Beziehungsweise das Web gerade im Entstehen. Und ja, da hat man ja, wenn man da so Änderungen einreichen wollte an diesem Betriebssystem, da gab es so ein System, also da hat man dann denen halt das per E-Mail zugeschickt, also man hat sozusagen sich den Quellcode runtergeladen in so einem Torball und dann seine Änderungen gemacht und dann die Dateien vorher und nachher dann so gedifft, also die verglichen. Unterschiede verglichen. Und diese Differenz dann Linus Torvald geschickt.
Ein sogenannter Patch.
Ja, also da erklärt, es gibt so einen Talk, wo so ein bisschen das darauf eingeht, von der Google I.O. Und am Anfang gab es auch noch so ein paar Leute, die dann ein bisschen mehr Patches eingeschickt haben, dass sie das nicht mehr so manuell dann so hinschicken müssen. Da haben sie dann direkt einen Zugriff auf seinen PC bekommen. Und dann konnten sie sich dann übers Netzwerk dort einloggen und direkt auf derselben Maschine mit Linus Torvald am Linux-Kernel arbeiten. Das war dann noch ein bisschen kuschelig in der Zeit. Das ging tatsächlich bis 2002. Als sie dann ein anderes System eingeführt haben. Und zwar
Moment, hat er bis dahin wirklich alle Patches selbst gemerged? Weil über die Jahre war das auch damals schon ein großes Projekt. Oder gab es da auch schon, mittlerweile, weiß nicht, ich will das jetzt nicht vorweggreifen, aber hat er so Offices für größere Subsysteme?
Das ist eine gute Frage, wenn die dazugekommen sind. Also ich weiß es auch nicht. Aber halt, das Interessante ist, dass es ja wirklich 2002 war der Linux-Kernel, das war dann, glaube ich, Version 2.2 oder so. Das waren da schon einige Millionen Zeilen. Und bis dahin sind sie wirklich ohne Versionskontrollsystem ausgekommen. Mhm. Das ist irgendwie, kann man sich kaum noch vorstellen in der heutigen Zeit.
Also um das vielleicht ein bisschen zu erklären, was so ein Versionskontrollsystem macht. Also wenn man jetzt zum Beispiel, also man kann das eigentlich kurz vergleichen, wenn man jetzt an so einem Dokument schreibt mit jemand anders. Dann will man ja irgendwie so die Änderungen von beiden in dem gleichen Dokument haben. Jetzt gibt es natürlich mittlerweile so Online-Plattformen, wo man sowas direkt an einem Dokument so live übers Internet verführen kann. Aber was halt auch üblich ist, dass man da irgendwie so eine Version 1 hat und dann das wegkopiert und dann eine Version 2 macht. Und wenn dann jemand anders dann auch noch irgendwas ändert, dann wird es dann schon ein bisschen haarig, das dann wieder zusammenzuführen. Und wenn man sich jetzt noch vorstellt, dass das jetzt so mehrere tausend Zeilen Code sind, die da irgendwie sich so verschiedene Leute dann dran arbeiten, dann wird das dann schon echt umständlich. Und ja, bis 2002 hat man wirklich noch ohne so ein Versionskontrollsystem, was das dann die Arbeit abnimmt, entwickelt. Und 2002, da kam dann so ein anderes Produkt da zum Einsatz, das nennt sich BitKeeper. Das war halt ein proprietäres Versionssystem. Also es hat halt Geld gekostet pro Lizenz. Allerdings hat die Firma BitKeeper dann damals das der Kernel-Entwickler-Community kostenlos zur Verfügung gestellt. Und das ging auch eine ganze Zeit lang gut, bis dann Andrew Twitchell.
In Samba und Async.
Ja, der Samba und Async-Entwickler sich das Protokoll mal so ein bisschen genauer unter die Lupe genommen hat, anhand der Dokumentation und wahrscheinlich auch ein bisschen Reverse-Engineering.
Also das ist schon witzig, weil Samba ist halt der Nachbau von irgendwie Microsoft-Protokollen und genau der Typ kommt halt an und guckt sich erstmal dieses proprietäre Versionskontrollsystem an.
Ja, und hat dann halt auch sich so einen eigenen Client dafür geschrieben. Und das fand dann aber so der CEO oder CTO?
Der Chef
von BitKeeper fand das dann nicht so lustig und hat dann seine Lizenz wieder für die Kernel-Entwickler-Community zurückgenommen. Ja, und dann standen sie wieder ohne Versionskontrollsystem da. Und dann hat sich halt Linus gesagt, so, ich höre jetzt auf mit Kernel-Entwicklung und entwickle jetzt ein neues System für die Versionskontrolle. Ja, und das Produkt, das kann sich sehen lassen. Das gibt's heute, ist wahrscheinlich heute das meistverwendete Versionskontrollsystem und es heißt Git.
Ja, und es ist das erste, das ich verwendet habe. Und wenn ich jetzt irgendwie durch äußere Umstände gezwungen werde, zum Beispiel Subversion zu nutzen, schüttel ich nur den Kopf.
Ja, also das erklärt er auch in diesem vor uns erwähnten Google I.O. Talk. Hat auch ein bisschen erwähnt, warum er jetzt kein anderes benutzen wollte, wie zum Beispiel SVN, weil er hat so Erfahrung, also es gab halt damals auch schon Versionskontrollsysteme, sowas wie das CVS, was so ein ziemlich archaisches System ist. Und das wollte er absolut nie benutzen. Und
die große Maßgabe war ja wirklich dieses verteilte System. Gerade weil auch 2005 waren das auch schon 1000 Entwickler. Wenn man da einen zentralen Server, also CVS und SVN verwenden einen zentralen Server zur Datenhaltung und jeder, der eine Änderung da reinbringen will, muss auf dieses eine Repository zugreifen. Und bei 1000 Leuten funktioniert das einfach nicht. Das heißt, dieses verteilte System war wirklich einer der großen, dieser eine große Anspruch, der erfüllt sein musste.
Ja, es gab da schon ein System, was das auch so in der Art implementiert hat. Das hieß Monoton. Das hat aber das Problem, dass es halt zu langsam für ihn war, weil es gab, wahrscheinlich war Linux schon damals ein ziemlich großes Projekt.
Und Mercurial gab es dann auch schon, oder?
Ich glaube, das kam schon. Also
er hat auf jeden Fall irgendwann mal die Frage beantwortet, warum nicht Mercurial.
Okay. Jedenfalls, er war halt also Kernel-Entwickler, und Kernel-Entwickler, die haben da so einen gewissen Anspruch an Geschwindigkeit, also besonders bei Linux. Und da hat er halt dann so seine Gehirnpower da reingesteckt und hat dann ein richtig schnelles Versionskontrollsystem gebaut.
Das jetzt freie Software ist, von uns allen zur Verfügung steht und wie gesagt besser ist als die meisten anderen kommerziellen da draußen. Weshalb manch einer zu der Aussage verleitet ist, wenn Linux mal irgendwann tot ist, wird Linus Torvalds immer noch berühmt sein für die Entwicklung von Git.
Ja. Und das Ironische ist, wir haben da jetzt ein super cooles verteiltes Versionskontrollsystem, aber am Ende sind viele andere Projekte außer Linux auf GitHub, einer zentralistischen Plattform.
Ja. Also Git spielt halt nach wie vor so eine wichtige Rolle, so in der Linux-Entwickler-Community, was so zentraler Bestandteil ist, wenn man da irgendwie Code verwalten will. Und ja, also machen wir mal folgendes Szenario. Ich habe jetzt hier irgendwie mir
ein neues Gerät. Es gibt zwar den Treiber, aber der hat die Geräte-ID noch nicht drin. Das ist ganz klassisch, oder?
Weil der ganz klassische Einstieg ist, sind, glaube ich, sogar oftmals Rechtschreibkorrekturen.
Ah.
Das ist so.
Genau. Du ersetzt His und Her durch They.
Ja, also genau. Ich will jetzt die Linux-Kunde-Dokumentation mal ordentlich gendern und fange da jetzt so an, so ein paar Änderungen zu machen. Also was ist so mein nächster Schritt, wenn ich jetzt so einen Patch vorbereiten will? Ich will jetzt, dass da jetzt in Linux reinkommt, was muss ich da jetzt machen?
Ja, man muss ja sehen, es gibt zwei Verbreitungswege von Linux. Einmal als target-z-Archive und einmal als git-Repository auf git.kernel.org. Wenn man wirklich entwickeln will, sollte man dieses git-Repository klonen, mit einem git-Klon und so weiter. Und dann macht man halt seine Änderung, macht einen sogenannten Commit. Das ist also, man checkt diese Änderung in das Repository ein.
Also in sein lokales auf dem Laptop.
Genau. Und ja, genau. Wenn man Code ändert, sollte man sich vorher Documentation/Coding-Style durchlesen. Da steht dann drin, wie die Kernentwickler sich wünschen, dass Code auszusehen hat, wie Änderungen auszusehen haben.
Nochmal kurz zum Linux-Checkout. Welchen nehme ich? Nehme ich irgendwie den aktuellen Master oder das letzte Stable?
Wenn man wirklich sowas Generelles macht, dann nimmt man den Torvalds Master, der da drin steht. Ansonsten, wenn man wirklich wirklich ganz vorne dabei sein will, gibt es auch Linux Next. Das ist so ein Continuous Integration Ding, wo halt alle Maintainer Trees jeden Tag irgendwie zusammengefügt werden, um zu gucken, ob das dann noch läuft.
Also das macht automatisiert, was der Linus sonst von Hand macht? Mit Augenmaß?
Weniger. Also es funktioniert automatisiert, was der Linus von Hand macht, aber es ist meistens mehr, als dann der Linus selber mergt. Weil es einfach, die ganzen aktuellen Entwicklungen fließen da drin zusammen. Und heutzutage gibt es sogar automatische Boot-Tests.
Wow, cool. Der heiße neue Scheiß.
Ja, was steht da zu den Coding-Styles drin? Also
na, da stehen dann so die klassischen Sachen drin. Wo gehören die Klammern hin nach dem Conditional?
Und wo gehören die Klammern hin?
Natürlich in dieselbe Zeile.
Ah, okay.
Na, bei Funktionen ist das anders, da gehört es in die nächste Zeile.
Ja.
Was, glaube ich, oftmals zu Verwunderung führt, weil das scheinbar nicht ganz so Standard ist.
Aber kann man sowas nicht automatisieren?
Kann man auch. Also wahrscheinlich irgendwelche tollen Editoren können das. Aber ich kenne keinen Kernentwickler, der ein dickes Entwicklungsenvironment verwendet, sondern meistens so irgendeinen Texteditor. Wie oder Emacs.
Ich habe mal gesehen, da gab es für den Vim, also gab es so ein, glaube ich, so ein Style, also so eine Konfiguration, wenn man da irgendwie für einen Kernel entwickeln will, dass man, wenn man da irgendwie den Quellcode so ein bisschen automatisierter einrücken lassen will, dass das dann wirklich so nach den Richtlinien entsprechend gemacht wird.
Also Emacs kann von Haus aus mehrere C-Styles und Kernel ist einer davon.
Okay. Aber da waren noch so ein paar andere Sachen, glaube ich, in diesen Coding-Styles, so wenn ich irgendwie dokumentiere oder so, was ich da jetzt dokumentieren sollte und was eher nicht. Also. Hm.
Ja. Und eben auch, wie man Code strukturieren soll und ja.
So, was ist dann so mein nächster Schritt?
Man macht den Commit. Da ist es relativ wichtig, zum einen, die GitHub-User kennen das vermutlich, es gibt, wenn man einen Commit macht, zwei Boxen, eine einzeilige und eine große. Das eine ist der Commit-Betreff quasi, also das ist eine kurze Beschreibung, was das Ding tut. Und der große Textblock ist dann eine schöne, ausführliche Beschreibung, warum das notwendig ist. Wenn man das auf der Kommandozeile macht, dann macht man das selber. Das heißt, die erste Zeile ist die Subject-Line, dann eine Leerzeile und dann der große Block mit dem Beschreibung. Kernentwickler legen relativ viel Wert darauf, dass auch diese richtige Commit-Nachricht auch schön ausführlich beschrieben ist, auch bei einfachen Änderungen. Also einfach leer lassen geht nicht. Also wird nicht gern gesehen.
Und allein deswegen liest sich Gitlog wirklich gut.
Ja. Man will ja wissen, was hat bis zu dem aktuellen Zustand geführt.
Dann muss man aber noch so Felder angeben in der Commit-Message, zum Beispiel signed off by.
Genau, das ist das hängt mit dem Developer Certificate of Origin zusammen. Es ist quasi eine Unterschrift. Damit bestätigt man hat das Ding gelesen und man war berechtigt, diese Änderung zu machen. Man verletzt keine Urheberrechte. Man durfte das, wenn man sozusagen proprietäre Informationen verwendet hat, irgendwelche Dokumentationen, man durfte das verwenden und man darf es sozusagen jetzt öffentlich einreichen. Das bestätigt man damit.
Wie sieht's aus mit Patentrechten? Also in manchen Ländern gibt es ja sogenannte Softwarepatente.
Das ist, glaube ich, von der Lizenz selber nicht gedeckt. Hier geht es wirklich nur ums Urheberrecht.
Okay.
Patentrecht betrifft ja immer, schlägt ja immer nur den, der es dann verwenden will, während das Urheberrecht sozusagen alle dann betrifft, die das irgendwie in der Hand haben.
Okay.
Diese Signatur, wie sieht die aus? Ist das sozusagen das CARS der Kernel-Entwickler?
Man setzt einfach unter diese Commit-Nachricht, setzt man ein signed, -off, -by, Doppelpunkt, Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse drunter.
Ah, da gab es natürlich auch so eine Git-Option, also wenn man das committet, dass es dann so automatisch passiert.
Genau, aus den halt Auto-Einstellungen. Genau, wenn man diesen Patch dann, oder diesen Commit dann gemacht hat, kann man ihn mit einem Git-Format-Patch Windows 1 auch wieder da herausholen und dann zum Beispiel ein richtig tolles Tool drüber jagen, das ist Script-Check-Patch-PL, was auch sehr wichtig ist, wenn man das nicht macht und sich dieses Script guckt sich diesen Patch an und sortiert dann Coding-Style und all die Fehler, die man so machen kann, zeigt es einmal wunderbar an. Das sind also sozusagen diese ganz, ganz groben Fehler, die halt nicht passieren sollten. Wenn dann der Empfänger dieses Patches dann herausfindet, dass ein Check-Patch-Fehler da noch drin ist, dann sind die meistens nicht ganz so glücklich.
Genau, wollen wir vielleicht gleich mal den Ton auf der Mailingliste da ansprechen? Also es gibt, glaube ich, mehrere Mailinglisten, ja, für jedes Subsystem eine oder so.
Genau, es gibt die Linux-Kernel-Mailinglist, das ist so ein Default-Empfänger, wo wirklich irgendwie alles drauf landet. Das liest auch keiner, das dient hauptsächlich nur als Referenz. Und dann gibt es halt für jedes Unterprojekt gibt es halt eigene Listen. Zum Beispiel für ARM-Prozessoren gibt es eine eigene Liste und dann gibt es noch für jeden ARM-Prozessor eine eigene Liste.
Natürlich.
Wo dann halt das sich alles doppelt und dreifach so zu sehen ist.
Und wie finde ich, also wenn ich jetzt so eine Zeile da geändert habe, wo muss ich das jetzt hinschicken? Also für die Mailingliste?
Dafür gibt es auch wieder ein super Skript, nämlich Skript jetzt getMaintainerPL, was mit demselben Patch dann einfach guckt, welche Teile des Kernels werden jetzt angefasst und dann aus der Maintainers-Datei die passenden Leute und Mailinglisten raussucht. Dabei sollte man immer ein bisschen gucken, dass oftmals listet das auch andere Patch-Autoren mit. Die wollen das im Allgemeinen nicht haben, den Patch. Das ist dann, da wird es dann eher als Spam aufgefasst.
Also holt das die Informationen aus der Git-History oder gibt es da irgendwie so eine Maintainers-Textdatei?
Es gibt eine Maintainers-Datei im Hauptverzeichnis, wo drin steht, wer für welchen Teil des Kernels verantwortlich ist.
Ich habe schon mal gesehen, irgendwie...
Aber da sind dann nicht die Patch-Autoren drin.
Genau.
Stimmt, ein bisschen aus der History holt er auch. Wenn er in der Maintainers-Datei scheinbar nichts findet, also...
Okay, cool.
Ja, das Wort war nämlich, hat mich auch schon mal so eine E-Mail bekommen, dass ich irgendwie, dass irgendwie mal eine Sicherheitslücke gefunden wurde und an der Stelle, wo ich auch mal was bearbeitet habe. da bekommt man dann, ich glaube, in dem Fall war es auch gewollt dann, dass ich dann nochmal benachrichtigt werde.
Da du vorhin gerade vom Ton gesprochen hattest, meiner Meinung nach wird es in, also man sieht das ja in Medien und Ähnlichem, wird das ja oftmals irgendwie da berichtet, dass irgendwer wäre wieder explodiert und hätte irgendwen angefahren. Und also meine Erfahrung ist, es herrscht ein sehr ziviler Umgangston. Und es sind dann wirklich so irgendwie, also zum einen sind es Ausnahmen und zum anderen dann auch wahnsinnige Übertreibungen. Zum Beispiel diese viel zitierten Ausbrüche von Linus Torvalds. Das sind dann auch immer nur gegen, das sind immer nur gegenüber Leuten, die er seit 20 Jahren kennt, die sich dann halt irgendwas geleistet haben, was so gar nicht geht. Also sozusagen, es ist, glaube ich, noch nie vorgekommen, dass er wirklich irgendeinen Ausbruch gegenüber einem neuen Patch-Submitter hatte.
Ja, aber wenn man nur mitliest, ist es halt sehr erschreckend.
Also wenn man die meisten Patche oder Review-Kommentare liest, sind die hauptsächlich kurz.
Ja.
Also das sind nüchterne technische Texte.
Ja. Normalerweise, es gibt kein Hi, es gibt auch kein Tschüss.
Keine Emoticons?
Auch nicht. Es ist, die ganzen Maintainer nehmen den Patch und gehen das Ding durch und an die Stellen, wo was ist, schreiben sie was hin und schicken das Ding ab. Aber ich merke das ja in meinem Leben selber, wenn man die Mailbox voll von 20 Patchen hat, die man reviewen muss oder reviewen sollte, dann wird das nach dem fünften Patch dann schon schwierig, dann nochmal hier so einen kleinen Brief dazu schreiben. Hi, Tschüss. Ja. Das ist dann, irgendwann macht man es einfach nicht mehr. Das heißt, der Ton selber ist einfach nüchtern und es will einem keiner was Böses. Es kommt dann manchmal nur so rüber.
Also was halt mir auch so aufgefallen ist, dass da wirklich so dieser Patch da in die Hauptnachricht von der E-Mail geschrieben wird. Dann gibt es dann noch auf immer Sinn, dass da irgendwie darüber so ein Subject ist, weil das ist dann nämlich der Titel, also der Betreff von der E-Mail. Und dann runter kommt nämlich dann so der große Text, wo man das beschreibt. Das ist dann, was ich, wie man eine E-Mail schreibt, dann halt so die Beschreibung von der Änderung. Und darunter sieht man dann so die Code.
Also wenn ich das richtig verstanden habe, wird so ein Patch auch 1:1 in eine E-Mail übertragen.
Genau, inline. Das ist auch wieder ganz wichtig, den Patch, den man vorher aus dem Versionskontrollsystem geholt hat, nicht als Attachment an die E-Mail hängen. Weil eben auch, das Review soll ja auf den Mailinglisten und öffentlich erfolgen. Deswegen möchte man diese Änderung auch wirklich im Mailtext haben, dass man kommentieren, diskutieren drüber kann.
Mhm.
Weil auch im Allgemeinen keine Änderung geht im ersten Versuch rein. So, generelle Regel. Außer wenn es ein Kommafehler ist.
Dann macht das dann der Maintainer selber. Ansonsten, also da gab es ja irgendwie immer die Möglichkeit, das per Patch zu schicken. Aber wenn ich jetzt eine größere Änderung machen will, gibt es dann auch die Möglichkeit des Pull-Requests. Willst du darauf vielleicht mal eingehen?
Also generell muss jeder Patch irgendwo auf einer Mailingliste passiert sein, also da durchgehen, weil einfach sozusagen ich mache meine Änderungen in meinem Repository, in meinem eigenen und schicke dann einfach einem Maintainer einen Pull-Request. Das wird überhaupt nicht gern gesehen, weil es sollen ja eben auch Außenstehende die Chance haben, sich die Änderung anzugucken. Das heißt, der normale Weg ist für den normalen Entwickler, er schickt seinen Patch als Mail an die Maintainer und die kommentieren das oder nehmen es dann, wenn er gut ist, in ihr Repository auf. Und dann hauptsächlich die Maintainer schicken dann Pull-Requests an in der Hierarchie drüberstehende Maintainer.
Wie viele Ebenen hat so eine Hierarchie?
Unterschiedlich. Also jetzt in meinem Arbeitsbereich zum Beispiel ist es halt, ich als Rockchip-Maintainer schicke einen Pull-Request an die ARM-Maintainer. Die wiederum schicken dann Pull-Requests an den Linus Torvalds.
Und du kriegst da aber selber nur Patches oder auch Pull-Requests?
Ich krieg nur Patches. Es ist sozusagen der normal. Es gibt hier keine großen...
Es arbeitet sonst kaum jemand groß an den Rockchip.
Doch, aber es sind immer Einzelarbeiten. Hm. Es ist eine Änderung an Treiber A, dann kommt eine Änderung an Treiber B, eine Änderung wo ganz anders. Das sollte nicht in einem Pull-Request sein. Das wird einmal auf der Mailingliste gepostet, dann reviewed und dann aufgenommen.
Es ist das dann nach oben hin so eine Art Vertrauensmodell von Maintainer zu Maintainer?
Genau. Vertrauen ist auch so ein ganz großer Punkt, der immer wieder hervorgehoben wird. Wenn halt der drüberstehende Maintainer, der weiß ungefähr, wie er sozusagen seinen drunterstehenden Maintainer einschätzen muss und kann dann halt sagen, hier muss ich jetzt ein bisschen mehr drüber gucken und da das ist sowieso immer gut. Da muss man jetzt nicht ganz so viel Arbeit drin verwenden, weil jede Ebene der Maintainer muss halt nochmal gucken, was bekommen sie jetzt hier eigentlich. Und dann je nachdem, wie das Vertrauen oder die Erfahrungen sind, muss man dann halt mehr Zeit investieren oder kann das einfach so mal so mitnehmen.
Und unbekannte Contributors werden erstmal sehr kritisch beäugt.
Also, ja, also
muss man halt, ne?
Genau.
Was gibt es da noch so für andere Teilbereiche? Du hast jetzt irgendwie ARM genannt und deine Architektur, Prozessorarchitektur.
Na, du hast ja generell erstmal die Prozessorarchitekturen selber. Sind aktuell 31 Stück scheinbar. Davon sind einige ein Leichen oder Pseudo-Leichen, die scheinbar also nicht mehr wirklich viel Änderung erfahren. Große andere Architektur ist zum Beispiel x86, also die ganzen Intel AMD-Prozessoren. Und dann halt die ganzen Treiber-Subsysteme. Zum Beispiel Grafik als ein großer Block. Oder auch USB, Massenspeichergeräte, Sound und natürlich Dateisysteme.
Okay.
Ja, also diese Maintainers-File, die liegt im Root des Source von Linux. Die ist da wirklich sehr aufschlussreich.
Wie ist die aufgebaut?
Also du hast so quasi für jeden Teilbereich die Überschrift, dann die ein oder mehrere Maintainers und dann kommen quasi die Files, die matchen. Also du bist zum Beispiel hier als erster Heiko überhaupt zuständig für Sound, Sock, Rockchip, aber auch Drivers, Sternchen, Rockchip, Sternchen.
Ja, das matcht halt die ganzen, das matcht auf diese ganzen Unterverzeichnisse in dem Drivers-Verzeichnis. Wobei man das heutzutage auch mit diesem regulären Ausdruck, der da auch unten drunter irgendwo steht, dann auch schon wieder eigentlich erschlagen kann. Das sind also doppelt gemoppelt aktuell.
Diese Liste da wird dann handmanuell, also pflegt das jemand von Hand, die
genau, Einträge? Das wird einfach auch ein ganz normaler Patch, der dann diese Textdatei ändert.
Und wie viele Änderungen hast du da an diesem Subsystem gemacht, bevor dich dann jemand in diese Datei eingetragen hat?
Den Patch habe ich selber geschickt.
Okay.
Das ist halt. Du hast dich quasi selbst zum Ritter geschlagen?
Ja, das ist, man setzt sein Fähnchen auf den Mond. Das ist wirklich so, man arbeitet daran und dann ist halt das Fähnchen da.
Commitment.
Ja, man arbeitet daran und dann ist man quasi erstmal Eigentümer von dem Teil.
Und das bedeutet, also wie viel Arbeit muss man da investieren? Also wie viele Änderungen kommen da jetzt für so ein eher kleineres Subsystem rein? So?
Also es ist...
Vielleicht so in E-Mails oder so pro Monat? Oder?
An E-Mails? Ich will es gar nicht zählen.
Also die sind dann auch alle für dich? Also
das sind ja manchmal... Ja, halt die meisten.
Okay.
Also wenn es für Treiber-Subsysteme, muss ich als Prozessor-Maintainer quasi dann gucken, ob das so passt. Da gibt es einen eigenen, es gibt zwar den eigenen Treiber-Maintainer, aber ich muss ihm quasi sagen, ob das von der Hardware-Ansprache dann richtig ist. Hm. Und alles, was halt die Architektur selber betrifft, das muss ich dann sozusagen auch wirklich aufnehmen in meinen Baum.
Okay, also doch schon ein ganzes Stück Arbeit.
Ja, aber es ist spannend und man lernt Code zu reviewen. Das fand ich spannend in dieser Umstellung. Am Anfang habe ich alles selber geschrieben und habe immer Review-Kommentare bekommen. Und jetzt ist es so, ich schreibe relativ wenig, dafür review ich einen Haufen Code. Das ist vom Lerneffekt her richtig interessant.
Okay. So, jetzt hatten wir... Also wenn ich dann quasi, ich habe da jetzt so zu meine E-Mail da auf diese Mailingliste gepackt und jetzt habe ich das vielleicht so ein paar Runden genommen und jetzt will quasi irgendwie jemand meine Gender-Änderung in den Kernel aufnehmen. Ja, dann ist es dann in dem Subsystem drin und von dem Maintainer und dann wird das vielleicht von den Oberliegenden gemerged und wann kann ich das dann benutzen oder so? Oder
jetzt lesen? Meistens in der übernächsten Kernel-Version. Es ist so, Maintainer arbeiten meistens so irgendwie ein bis zwei Kernel-Versionen weiter als das, was aktuell released wurde. Dadurch, dass ja der Release-Prozess selber, man hat dieses zweiwöchige Merge-Window, wo die Hauptänderungen in den Kernel einfließen. Das heißt, nachdem zum Beispiel jetzt gerade der Kernel 4.4 released wurde, oder freigegeben wurde, waren halt jetzt diese 2 Wochen Merch-Wende, wo halt die ganzen großen Änderungen da einfließen. Und danach schließen sich so 6 bis 8 Wochen Stabilisierung an. Das sind dann diese RC1 bis RC7 Releases, wo es dann wirklich nur darum geht, Probleme zu beheben und den Code stabil zu machen. Und während diesen 6 bis 8 Wochen nehmen die Maintainer dann den Code für den darauffolgenden Kernel an. Das heißt, aktuell arbeiten wir an 4.5 und nehmen den eigentlichen Code für 4.6 auf. Das heißt, als Maintainer hat man mit dem stabilen Kernel im Allgemeinen gar nichts zu tun.
Also habe ich dann so rein rechnerisch alle 8 bis 10 Wochen neuen Kernel?
Genau.
Okay.
Das ist dieses neue Entwicklungsmodell. Früher, also ganz früher, das ist so die Opa-Geschichte. Da war es so, es gab den Kernel, wie war das, 2.0 zum Beispiel. Das war dann ein stabiler Kernel. Davon wurden dann stabile Releases gemacht und währenddessen wurde über ein Jahr lang oder glaube ich noch länger teilweise dann die Kernel-Serie 2.1 gepflegt und entwickelt, die dann irgendwann in den stabilen Kernel 2.2 überging und dann halt im Kernel 2.3 dann die neuen Entwicklungen passierten, was dazu führte, dass niemand auf einem Produktivsystem diese Entwicklungskernel getestet hat und dann wirklich nach einem Jahr oder zwei dann plötzlich da halt dann alle ins kalte Wasser geworfen wurden.
Also das typische Wasserfallmodell, wie man das so an der Softwareentwicklung bezeichnet.
Ja, also so ein 2.4.0 und 2.6.0, die haben eine lange Stabilisierungsphase gebraucht. Mhm. Also ich weiß, von 2.4.0 gab es irgendwelche Testkernel und so.
Und dann eben, glaube ich, mit 2.6.11 haben sie dann auf dieses iterative Entwicklungsmodell umgestellt.
Wo halt wirklich dann das immer ist auch das erste Release in Git, wofür es ein Git-Tag gibt.
Also ich glaube, dass es 2.6.11 war, aber ich weiß es nicht. Auf alle Fälle da an der Drehe. An der Stelle haben sie dann halt umgestellt auf dieses iterative Modell. Was eben auch den Vorteil hat, das erklärt der Torwitz in solchen Runden immer sehr gerne, dass man muss sich nicht sorgen, wenn man seine Änderung in Kernel Release 1 nicht untergebracht hat, dann kann es in das nächste Kernel Release kommen. Man muss nicht so lange warten. Weil es halt bei diesen vorhergehenden Kerneln gab es immer diese Torschlusspanik, da halt alle Änderungen dann noch einzubringen. Heute ist es so, man kann einfach auf das nächste warten, es ist nur 1,5 Monate entfernt.
Dann gibt es ja noch die Mainline-Kernel. Wie spielen die jetzt rein? Also Mainline-Kernel ist, glaube ich, das letzte Release, was es aktuell raus ist.
Na, Mainline-Kernel bezeichnet im Allgemeinen die Kernel, die überhaupt von Linus Torvalds freigegeben wurden. Oder auch als Stable-Kernel von Greg Hartman und anderen. Wohingegen man immer noch diese Geräte-Kernel hat, die zum Beispiel auf Android-Geräten Verwendung finden. Wo es dann zwischen 1 bis 2 Millionen extra Codezeilen gibt, die niemals in den Mainline-Kernel wandern.
Und das ist quasi ein Fork, ja?
Genau, das ist dann ein Fork. Wo eben auch das Problem herkommt, dass es keine Android-Updates gibt.
Mhm.
Weil einfach der Prozessorhersteller hat da diese 1 bis 2 Millionen Zeilen Programmcode außerhalb des Mainline-Trees und hat auch kein Interesse daran, die dann irgendwie zurückzubringen. Oder nicht die Kapazität.
Also immer wenn ich mir irgendwie ein Embedded-Gerät kaufe, dann achte ich darauf, dass da irgendwie Linux ist, was ich irgendwie selber in der Hand habe. Aber ich habe es schon so oft erlebt, dass es halt einfach ja nie mehr weiterentwickelt wird. Also zuletzt war das so ein Android C1, halt wie ein Raspberry Pi, bloß irgendwie schnell. Und da gab es halt von Anfang an nur Kernel 3.10. Und gibt es auch bis jetzt nur und nix. Also die Treiber, die machen halt eine Menge Debug-Output und kommen da bestimmt durch keine Qualitätskontrolle.
Ja,
also das sieht extrem schlecht aus für so eine Geräte.
Ja, an der Stelle ist der Chip ja schon verkauft. Du hast das Gerät schon gekauft.
Hm.
Das heißt, der Grund für den Prozessorhersteller da nochmal Arbeit rein zu investieren, ist nicht gegeben. Und eben auch der Kernel 3.10 ist so ein komischer Punkt, weil irgendwie alle aktuellen Android-Versionen nutzen den und können ihn nutzen. Das heißt, es hat auch keiner ein Interesse daran, das sozusagen vorwärts zu portieren. Und eben gerade, weil du sagtest halt Code-Qualität, es ist halt, wenn die Prozessorhersteller ankommen mit ihren Änderungen, dann die können das im Allgemeinen so nicht einbringen. Die müssen das dann immer in großen Teilen umarbeiten. Wo ich halt bei Rockchip jetzt hier richtig glücklich bin, dass die sich jetzt wirklich darauf einlassen, auf den und am Mainline-Kernel arbeiten.
Also mehr Arbeit für dich.
Ja, aber es ist sozusagen einfach schön zu sehen, wie das auch anders geht.
Wie viel mehr Arbeit bedeutet das für die?
Es ist man sagt immer, am Anfang ist der Aufwand höher, aber es zahlt sich dann am Ende aus.
Genau, das ist die technologische Schuld, oder? Die da entsteht, wenn man das nicht macht mit Mainline. weil man einfach auch nicht so die Qualitätskontrolle hat.
Man hat nicht die Qualitätskontrolle und kommt auch nicht weiter. Weil ja sozusagen, wenn jemand im Mainline-Kernel etwas ändert, eine Art, zum Beispiel eine interne API, dann ist er dafür verpflichtet, alle Nutzer auch zu konvertieren und das alles am Laufen zu halten. Für alles, was außerhalb des Kernels ist, das ist wirklich allen egal. Das heißt, wenn man da seit 5 Versionen seinen Code außerhalb des Kernels betreut, dann ist man selber dafür verantwortlich, alle API-Änderungen nachzuverfolgen und anzupassen und wird nicht glücklich dabei.
Ja, vielleicht so ein bisschen die Entwicklung vom Linux-Kernel mitverfolgen will. Da gibt es auf Heise immer einen schönen Artikel, den sogenannten Kernel-Logs, wo dann immer zusammen für jedes Release oder auch schon vorher zusammengefasst wird, was sich so jetzt in den einzelnen Bereichen geändert hat. Ob jetzt die eigene Grafikkarte besser unterstützt wird oder so.
Ich fand die ja mal wesentlich ausführlicher. Also ich finde, die sind irgendwie eingestampft worden. So ein bisschen.
Okay. Ja, das ist wahrscheinlich die Lesbarkeit für so den generell technisch interessierten Menschen. Vielleicht gibt es auch einen Tipp, wo man als stark Interessierter lesen möchte, vielleicht zeitnäher als bei Heise.
Ja, dann gibt es noch die Linux Weekly News. Das ist auch so, da gab es jetzt letztens den Google Plus Post, dass die jetzt 18 geworden sind. Das ist, ja, wie hat der Jonathan Corbett...
Sie dürfen jetzt wählen.
Sie dürfen wählen, aber nicht trinken. Ah. Weil der Jonathan Corbett, der das betreibt, ist ja sozusagen ein Amerikaner. Muss er noch 3 Jahre warten. Auf alle Fälle, das ist halt dann wirklich auch teilweise auch von Kernel-Entwicklern, aber eben auch sehr zusammenfassend, was so auf den in den Kernel-Sachen passiert.
Wenn ich mir jetzt hier die Seite gerade sehe, hat die sich seit den 18 Jahren mal optisch geändert?
Ja, zuletzt. Das ist gar nicht so lange her. Das sah noch schlimmer aus vorher. Oh.
Sie ist funktional.
Und die bekommen es quasi schon ewig hin, da quasi ehrenamtlich mit haufenweise Hilfe News zu verbreiten und finanzieren sich teilweise über quasi Beiträge von Leuten, die zeitnah lesen wollen. Haben also da quasi ein Closed-Shop-System, kannst den Account klicken und bezahlen. Nein, du darfst nicht mit Bitcoin bezahlen. Kreditkarte ist gern gesehen.
Und nach einer Woche werden aber auch die Nachrichten freigegeben. Das heißt, man sieht immer, die aktuelle Woche ist nur für die bezahlenden Mitglieder. Und wenn man halt nicht bezahlt, dann bekommt man die Nachrichten erst eine Woche später.
Okay, da waren ja auch andere Artikel dann noch anderen Open Source im Allgemeinen irgendwie veröffentlicht, also nicht bloß dem Kernel selber. So ein großes Thema.
Du kannst da quasi auch deine eigenen Artikel einbringen, wenn du das gerne möchtest. Und was auch sehr schönes Feature ist, ist der Eventkalender, wo so ziemlich weltweit jede Open-Source-Veranstaltung dabei ist oder andere Entwicklungen.
Ja. Vielleicht noch ein bisschen was auf ein anderes Thema eingehen. Ich hatte ja auch mal so einen kleinen Patch da eingebracht und hatte auch so eine Schnittstelle verändert, die jetzt mit der Außenwelt kommuniziert, also mit den Programmen, die da so auf dem Betriebssystem laufen. Und da habe ich dann so, kam dann so das Thema auf, das ist jetzt so eine API, da füge ich jetzt was hinzu und so. Und da gibt es aber so einen Grundsatz, den man so im Kernel pflegt, und zwar, dass man, wenn man da irgendwie eine Schnittstelle einbaut in das Betriebssystem, das sollte man die, dass die halt für immer, soll die dann halt so kompatibel bleiben, sodass man das dann zukünftig sich so Programme darauf verlassen können, dass sie sich nie ändert und dass die Programme halt irgendwie nie kaputt gehen. Und ich glaube, aus dem Bereich kommen vielleicht auch so ein paar von diesen
Hass-Tiraden
her, die von Torvald kommen. Also kennst du da vielleicht ein paar Beispiele oder so?
Also jetzt nicht namentlich. Aber es ist dann wirklich so, es ist auch nicht, sobald jemand eine User-Space-API kaputt macht, dass da gleich eine Hass-Tirade kommt, sondern im Allgemeinen fangen die Leute dann zu argumentieren, warum es richtig ist, dass sie das kaputt machen. Und das ist dann der Punkt, wo er dann meistens etwas ungemütlich wird. Und ungehalten. Weil einfach es wird fast monatlich wiederholt und überall immer wieder gesagt, we don't break User Space. Und wenn dann jemand noch kommt und argumentiert, warum er es doch tun möchte, dann ist das, wird es ungemütlich. Wobei es auch wirklich, glaube ich, wirklich einer der wenigen Punkte ist, wo es dann wirklich ein klein wenig eskaliert.
Okay.
Vielleicht sollten wir auch mal erklären, warum man das nicht tut. Also es führt halt dazu, dass man irgendwie dann neue Kernel mit älteren Systemen Probleme machen.
Genau. Das ist so eine Besonderheit von Linux, würde ich sagen. Weil Linux ja im Prinzip nur das Betriebssystemkern ist und die Software von anderen, also zum Beispiel von den Distributionen beigetragen wird und zum Paket gemacht wird. Und ich weiß, bei anderen Betriebssystemen legt man diese Schnittstelle woanders hin, zum Beispiel bei Solaris oder bei FreeBSD, da sagt man, man hat so eine
libc,
also eine Schnittstelle für die Programmiersprache und die ist irgendwie stabil, die sollte sich nie ändern und wenn sich dann irgendwas im Kernel ändert und dass sich irgendwie die Schnittstelle ändern würde, dann ändern die das halt auch in der C-Library, sodass das dann wieder mit den Anwendungen, die dagegen gebaut werden, dann wieder kompatibel ist.
Ich weiß nicht, ob man das tatsächlich so oft macht, aber große Unterschied von den BSDs ist ja, dass sie als komplettes System entwickelt werden, also es ist halt nicht nur der Kern, sondern auch die sogenannte Welt.
Ja, aber da ergibt sich auch, also die Kompatibilität ist da ein bisschen verschoben. Also deswegen, so ein Beispiel vom...
Auf jeden Fall, wenn man einen neuen Kernel baut, also von einem neuen Betriebssystem released, dann baut man auch die Welt gleich mit und hält die irgendwie
genau, synchron. Da ist dann die... Obwohl ich das eigentlich gar nicht so schlecht finde, dass das Betriebssystem eine Stabilitätsgrenze bietet und irgendwie Programmiersprache, sonst ist man irgendwie an die Programmiersprache gebunden, also in die Bibliothek.
Na, die libc gehört ja zum Betriebssystem. Ist ja auch GNU-Linux.
Ja, also ich programmiere zum Beispiel gerne mal Go und da ist es dann, da hört man sich dann plötzlich, dann kommen plötzlich andere so Leute, die das auf anderen Betriebssystemen benutzen und die haben dann das Problem, dass die diese Schnittstelle zum Betriebssystem nicht so standardisiert haben, wie das bei Linux ist. Und weil die das halt in eine Schicht tiefer benutzen haben dort. Ja. So, da haben wir ja immer so die Mailinglisten, auf der die Entwicklung so stattfindet und Entscheidungen getroffen werden. Was gibt es denn da noch so? Also es gibt ja so noch einige Linux-Konferenzen.
Gibt es ja auch hier in der Nähe?
Ja, jedes Jahr die Chemnitzer Linux-Tage.
Mitte März.
auf jeden Fall auch für, also nicht bloß für Kernel-Entwickler, sondern auch für so den Benutzer und auch für Software rundherum Linux und Open Source. Gibt es auch mal wieder schöne Vorträge und auch Videomitschnitte.
Jetzt am Wochenende die FOSDEM, ist glaube ich die größte in Europa mit 5000 Leuten. Dieses Wochenende, lohnt sich.
In
Brüssel. Genau, und dann halt noch die Chemnitzer Linux-Tage im März und dann glaube ich immer im August noch die FrostCon in Bonn. Früher gab es noch den Linux-Tag in Berlin, aber der ist wohl aktuell nicht am Start. Und dann gibt es eben noch die von der Linux Foundation organisierten großen Konferenzen, die LinuxCon und LinuxCon Europe. Also es gibt immer eine in Europa und eine in Amerika. Und dann zum Beispiel auch für mich eigentlich fast relevanter die Embedded Linux Conference und auch die europäische Variante. Weil eben die LinuxCon selber ist meistens sehr cloud-lastig, also... Man sieht immer Cloud-Thema X, Cloud-Thema Y und es ist dann...
Also es ist mehr so die Konferenz für die Schlipsträger?
Oder? Genau, die Linux-Konferenz ist mehr für die Schlipsträger, die dann da...
Okay. Also wenn ich jetzt ein Geschäft machen will damit.
Und dann eben als Sonderfall noch gibt es den Kernel Summit. Das ist dann, also die normalen Konferenzen sind ja alle so, man kommt hin, sieht Leute, die man kennt, unterhält sich, guckt sich Vorträge an und lernt ein bisschen was meistens. Wohingegen der Kernel Summit ist dann so keine Konferenz, sondern ein Zusammentreffen der Kernel-Entwickler. Da haben wir, glaube ich, meistens so 100 bis 150 Leute, die dann halt auf Einladung hin da dann hinkommen, um dann wirklich die ganzen wirklich brennenden aktuellen Probleme anzusprechen und idealerweise zu lösen.
Wo findet das statt?
Auch unterschiedlich. Letztes Jahr in Seoul, dieses Jahr in Santa Fe, 2013 war es in Edinburgh.
Wandert quer um die Welt.
Ja, genau, das ist sozusagen, man hat den Eindruck, die Kernentwickler oder die ganzen Entwickler machen die Konferenzen immer irgendwo anders, damit sich das mit einem Urlaub verbinden lässt. Also jedenfalls ich mache es so, ich verbinde es immer mit Urlaub.
Dass man dann noch am Strand liegen kann und...
Also sich die Stadt angucken.
Okay. Und wie verhält sich das so, wenn man dann so... Ja, wenn das ist jetzt so ein weltweites Projekt, wenn da so verschiedene Leute... Zusammentreffen, funktioniert das immer so gut? Also
Also meistens funktioniert das gut, aber man merkt es schon, wenn die Kulturen ein bisschen aufeinandertreffen. Also ich, bei den Amerikanern ist es immer alles ist great und fantastic, und wenn dann halt, was ich zum Beispiel ein Torvalds als Finne, der aus einem Land kommt, wo es das halbe Jahr dunkel ist, da dann einen etwas rustikaleren Kommunikationsstil pflegt, dann kann es schon mal passieren, dass sich irgendwer dann da angegriffen fühlt, oder obwohl das eigentlich gar nicht beabsichtigt war.
Ja, da gab's.
Aber das ist, glaube ich, so ein generelles Europäer versus Amerikaner versus auch versus Asien. Da ist es ja eben auch so, mit einem wirklich irgendwie, wenn man einem Asiaten da so ein knallhartes Nein an den Kopf knallt, dann ist der erstmal sehr baff und weiß nicht so richtig, was mit sich anzufangen.
Also die wollen dann, machen das eher so indirekt dem anderen zu sagen.
Genau, also man sagt niemand wirklich so seine Meinung auf die Nase.
Es war wahrscheinlich dann schwierig, in E-Mail-Kommunikation das so,
ja,
da überhaupt die Unterschiede zu machen.
Ja, da gibt's auch so ein schönes Statement von Torvalds. In E-Mail, no one can hear you being subtle. Das heißt, in E-Mails kann niemand hören, wenn du subtil sein willst.
Okay, und Ironie versteht, glaube ich, auch niemand im Internet. Oder beziehungsweise genau. Missversteht immer jemand im Internet.
Genau, weswegen er dafür plädiert, halt einfach eine klare Kommunikation zu pflegen. Ohne viel Blümchen drumherum.
Okay. Da gab es ja so eine...
Sarah Sharp, Maintainer vom USB-3-Stack.
Ehemalige,
die deswegen hingeworfen hat, weil sie halt das zu brutal findet, den Kommunikationsstil auf den Mailinglisten.
Ja, ich habe sie nur auf ein paar Konferenzen so in einem Vortrag gesehen. Ich kann also dazu kann ich jetzt wirklich nicht viel sagen. Ich hatte mich da nur kurz reingelesen, dass sozusagen dieser erste Rant, den sie da gemacht hat, also die erste Beschwerde, die sie gebracht hat, 2013 oder so, da ging es irgendwie darum, dass sich der Linus Torvalds mit dem Greg Co. Hartmann, das ist quasi sein erster Offizier dort, da irgendwie ein bisschen gekappelt hat, freundschaftlich, dass sie da irgendwie Anstoß dran genommen hat, dass die sich da irgendwie da so freundschaftlich ein bisschen bekabbeln.
Okay.
Das heißt, so... Von dem, was ich gelesen habe, fand ich es übertrieben, aber ich weiß auch nicht, ob da jetzt mehr dahinter steckte oder.
Wie ist denn da so die Genderquote in der
Region? Wie in der Informatik allgemein.
Ja.
Also wahrscheinlich.
Wobei man ist auf Konferenzen, man ist nicht alleine unter Männern. Es gibt eine ganze Menge Frauen. Und es gibt inzwischen auch dieses sogenannte Outreach-Programm, um dann auch sozusagen zum Beispiel Frauen oder auch andere da mit einzubeziehen oder zu unterstützen. Es wird von der Linux Foundation und der GNOME Foundation und noch ein paar anderen, glaube ich, finanziell unterstützt. Und die geben dann da gibt es dann immer Mentoren und auf den Konferenzen dann kleine Vorträge zu dem, was sie erreicht haben. Und
das ist von dahergehend wichtig, da es tatsächlich auch festgestellt wurde, dass es in Open Source die Quote an Minoritäten halt tatsächlich noch geringer ist als in der Informatik allgemein. Weil man halt für Open Source, also jetzt freie Software, die man irgendwie primär freizeitmäßig macht, muss man halt irgendwie auch die Ressourcen haben, ne? Zeit.
Ja. Also das merkt man ja, wenn man so ein paar Pull-Requests kriegt, also so der weibliche Anteil, sieht man ja so an den Namen und so, das ist eigentlich nie sehr hoch. Es ist global verteilt, also manche Kontinente sind da eher vertreten als andere. Also ich würde mehr sagen, viel europäisch auch und auch im asiatischen Bereich, ein bisschen amerikanisch. Ich kann mich jetzt gerade nie erinnern, dass ich jemals einen Pull-Request bekommen habe von einer Frau.
Ja, so langsam geht die Sendung auch Richtung Ende. Vielleicht kommen wir mal so zu ein paar ausschweifenden, abschließenden Worten. wo siehst du die Kernel-Entwicklung hingehen? Geht die weiter, so sie wie sie weiter. Aktuell läuft?
Das ist auch wieder...
Ist das Modell gut, was da gefunden wurde?
Ja, dieses iterative Modell läuft wunderbar. Diese Frage wird auf dem... Es gibt auf der Linux-Con immer so eine Fragerunde mit Linus Torvalds und Dirk Hondel, die dann so Zuschauerfragen beantworten. Aber er wird auch immer gefragt, wo er die Kernelentwicklung hingehen sieht. Wo er darauf dann antwortet, ich denke, ich werde nächste Woche den Kernel RCX freigeben. Das ist ungefähr so weit, wie Linus Torvalds denkt. Weil einfach man muss nicht so weit planen, man hat immer das nächste Kernel-Release für das nächste. Es ist ein komplett iterativer Prozess, ohne jetzt, dass man einen Plan für 2, 3, 4, noch mehr Jahre macht.
Und siehst du mehr Hardwarehersteller Linux unterstützen? Also wächst das noch? Ich meine, es wurde lange erkämpft.
Ja, also gerade im Android-Bereich findet jetzt scheinbar auch gerade ein Umdenken statt. Tim Bird von Sony zum Beispiel leitet so eine Arbeitsgruppe, dass die jetzt mehr wollen, dass diese ganzen Millionen Codezellen, die da irgendwo außerhalb lagern, dass die Prozessorhersteller unterstützen, dass das wirklich dann mehr zentral, dass sie auch mehr mit dem Mainline-Kernel arbeiten.
Ich hatte ja mal irgendwie Torvald in einem von seinen Vorträgen irgendwie was gehört, dass er sich so vor einem Tag fürchtet, und zwar, dass es irgendwie, also die Komplexität wird halt wahrscheinlich von Tag zu Tag ein Stück größer, weil halt immer mehr Code in dieses Projekt einfließt, also mehr Code dazukommt, als es weggeht, und dass irgendwie eines Tages so jemand auf ein Problem stößt, den dann irgendwie ein Einzelner dann nicht mehr so überblicken kann von der ganzen Komplexität, dass dann irgendwie da verschiedene Leute dran konsultiert werden müssen, dass da das Wissen irgendwie dann verteilt wird, dass siehst du da irgendwie, dass da ja, wird es irgendwie komplexer oder wird es eher aufgeräumter oder?
Also gerade im ARM-Bereich wurde es jetzt deutlich aufgeräumter. Das hat Linus Torvalds jetzt auch in der Freigabe-Mail für den 4.5 RC1 gesagt, dass jetzt ARM einen großen Schritt wieder vorn was gemacht hat. Das große Problem bei ARM war ja, dass früher, vor 2011, dort dann jeder Hersteller hat sein eigenes Süppchen gekocht mit eigenen Implementierungen, um zum Beispiel die ganzen Pins eines Prozessors anzusteuern. Und da gab es halt 2011 dann dieses große Donnerwetter, weil einfach da einfach viel zu viele Konflikte entstanden sind bei den Merges, sodass dann ab da dann alle angefangen haben, so ein bisschen zu konsolidieren. Es wurden ein Haufen neue Kernel-Subsysteme dadurch entworfen, zum Beispiel großes Ding, das Common Clock Framework, weil vorher, also Takte im Prozessor ist ja so, man hat einen Eingangstakt, irgendwie meistens so 24 MHz, dann hat man Phase-Locked-Loop, nennen die sich, die das dann auf Gigahertz aufblasen können. Und dann teilt man es wieder, um die Frequenzen zu bekommen, die man für verschiedene Peripherie braucht. Und das hatte eben auch jeder Prozessorhersteller selber gemacht. Also Samsung hatte ihre eigene Implementierung, Qualcomm hatte ihre eigene Implementierung. Und da alles zusammenzufassen und ein System zu bauen, was die alle unterstützt, das war dann sozusagen ein ziemlich großer Aufwand. Und daraus ist dann dieses Common Clock Framework entstanden.
Zum Beispiel. Und was ist jetzt neu in 4.5, der als nächstes erscheinen wird?
Gute Frage.
Okay.
Ich habe ein paar neue Rockchip-Prozessoren und ansonsten lese ich aber auch nur das Kernel-Log.
Ich hab irgendwie gehört, irgendwas Grafikkarte für ATI, irgendwas mit dem Open-Source-Treiber von...
Für den Raspberry Pi. Hat 3D gelernt.
Genau, ab 4.4 ist der allgemein drin und ab 4.5 wird er 3D können.
3D, also kann ich dann Spiele spielen auf meinem Raspberry Pi 2 oder so? Ja.
Wie entwickelt sich das mit den Firmwares und Blobs? Weil jetzt hat man ein freies Betriebssystem, man muss immer noch irgendwelchen Binärcode haben, den man aufs Gerät lädt oder sogar selber ausführt. Ich weiß nicht, gibt es das eigentlich bei Linux? Also bei OpenBSD gab es mal den Kampf gegen die Blobs, das waren so Binary-Only-Treiber.
Ja, sozusagen der Kernel selber enthält keine Blobs als solches. Es gibt ein extra Firmware-Repository, wo dann diese Sachen, die man da drauf lädt, vorgehalten werden. Die meisten Sachen liegen aber dann zum Beispiel im Non-Free-Repository von Debian, die ganzen Firmware-Irgendwas-Pakete. Mhm. Und ich glaube, also eine generelle Ablehnung gibt es davon nicht. Es gibt im Kernel gibt's halt die Methoden, um das zu ermöglichen, dass man von der Festplatte einen Firmware-Teil holt und das dann auf ein Gerät spielt. Also da ist sozusagen, gibt es jetzt kein irgendwie geartetes, das zu verhindern wollen.
Zeichnet sich schon ab, dass Internet of Things wirklich live geht im Kernel? Kann man da irgendwas ablesen?
Na, das Internet of Things ist ja im Prinzip einfach nur ein Prozessor auf einem Board. Zum Beispiel hier. Das ist, was ich hier gerade hochgehalten habe, war ein Rockchip-Board, worauf das Brillo laufen soll. Brillo ist irgendwie Android für das Internet of Things, habe ich mir angelesen. Ich weiß noch nicht genau, was das tut, aber es ist, als Board soll das ungefähr dann in der Preisregion eines Raspberry Pi liegen.
Und zum das Beispiel. Hat dann irgendwie Schnittstellen?
Es hat ganz normale Schnittstellen, es hat einen ganz normalen Prozessor. Also für den Kernel selber ist das Internet of Things einfach eine Plattform. Also
Es ist
einfach ein ganz normaler Prozessor mit ein bisschen
Referenz. It's just other people's computers in your house.
Was man dann damit macht, ist natürlich jedem überlassen. Ob man sich dann den Kühlschrank mit Display unbedingt kaufen muss, der da jetzt auf der CES vorgestellt wurde. Mal wieder.
So. Okay, das war Pentaradio im Januar 2016. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Mitschnitt gibt's auf c3diswell.de.